Bei Action gibt es immer extrem niedrige Preise. Daten- und Ladekabel 1,5 Meter, nur 1,49.
Was? Das ist wirklich günstig.
Und ein Balkonkasten aus recyceltem Kunststoff, nur 5,47. Besuch eine unserer Filialen oder schau in unsere App für noch mehr tolle Angebote. Action, kleine Preise, große Freude.
Horch einmal, ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Beke.
Hallo Matthias, schön, dass ich hier bin.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass du hier bist. Und wie man schon der Stimme entnehmen kann, ist Michael Husarek nicht hier, sondern heute ist Beke Maisch zu Gast. Ich habe mir sozusagen eine sehr charmante Podcasterin geholt und hoffe, dass wir die Frauen jetzt verzeihen, dass ich sie als charmante Podcasterin bezeichne.
Darfst du sehr gern. Auch ein Mann kann ja charmant sein.
Wunderbar. Und insofern, ja, ich freue mich, dass du da bist, weil du bist eigentlich eine Nürnbergerin, so, aber seit vielen, vielen Jahren, ich habe mal so kurz nachgeguckt, seit 2004, glaube ich, schon
genau. In
Forchheim. Mhm. Ja, und du bist die Redaktionsleiterin in Forchheim.
Das jetzt nicht seit 2004, sondern erst seit 2017.
Seit 2017, genau. Und ja, aber ich glaube, du bist die erste Frau, die eine Außenredaktion der Nürnberger Nachrichten leitet, wenn ich das so aus meiner Erinnerung so sagen kann. Ich habe es jetzt wirklich nicht nachgeschaut.
Ich habe mir sagen lassen, es gab mal eine andere Außenredaktionsleiterin lang vor meiner Zeit in Fürth für eine kurze Zeit. Aber okay. Wie gesagt, lang vor meiner Zeit, ich kann mich da weder.
Wir verkaufen dich jetzt mal als die erste und bislang einzige Außenredaktionsleiterin bei den Nürnberger Nachrichten, nämlich bei der Außenredaktion in Forchheim. Und das ist eigentlich auch der Grund, du bist jetzt nicht hier im Podcast, weil du als Frau die Außenredaktion leitest, sondern du bist hier im Podcast, weil wir ja hier im Podcast sehr viel in letzter Zeit über Kommunalpolitik sprechen, über die anstehenden Kommunalwahlen im März 2020. Wir hatten ja hier schon die Oberbürgermeisterkandidaten von Nürnberg. Wir waren in Schwabach, haben mit dem dortigen CSU-Oberbürgermeisterkandidaten gesprochen. Und Forchheim hat ja auch einen Oberbürgermeister. Und trotzdem, glaube ich, gibt es natürlich riesige Unterschiede, denke ich mal, zwischen Nürnberg und Forchheim. Ja, wie empfindest du das?
Definitiv. Also ich kriege ja Nürnberg nur als Leserin mit. Ich wohne in Nürnberg und lese natürlich unsere Zeitung und kriege da mit, was kommunalpolitisch abläuft. Und Forchheim kriege ich selber mit. Inzwischen nicht mehr so durch die Ausschüsse, weil da komme ich leider nicht mehr hin, weil ich planen muss. Aber ich habe sehr viele Jahre lang die Ausschüsse und den Stadtrat besucht. Und was meiner Meinung nach inzwischen, oder was sich jetzt mal abgesehen von der Größe, Forchheim 32.000 Einwohner, ein bisschen mehr Richtung 33.000, Nürnberg dann doch eine Schippe mehr, was abgesehen davon, dass das natürlich Welten sind, habe ich den Eindruck, dass der Stadtrat in Forchheim seit ein paar Jahren sehr viel kampfbetonter ist, als es der in Nürnberg zu sein scheint. Hängt mit der Oberbürgermeisterwahl 2016 zusammen. Damals hat ja Uwe Kirschstein von der SPD erstmals den Oberbürgermeistersessel erklommen, vorher über Jahrzehnte CSU-Sitz. Und das hat gewaltige Umbrüche mit sich gebracht. Schon mal angefangen damit, dass die SPD keine Mehrheit im Stadtrat hat. Das ist natürlich nie einfach. Ging dann weiter, dass der neue Oberbürgermeister Uwe Kirschstein vorher politisch jetzt nicht die Welt engagiert war. Er kommt nicht aus Forchheim. Er ist Informatiker, von Siemens sozusagen gewechselt. Also hat er ja ganz schön viele Umbrüche mit sich gebracht und die spiegeln sich wieder.
Dazu muss man ja wissen, vorher war das der OB Franz Stumpf, also genau. Eine Institution über Jahrzehnte sozusagen.
Weit über 20 Jahre,
genau. Oberbürgermeister von Forchheim sozusagen, war klar, dass der nicht aus dem Amt zu verdrängen ist, aber ich glaube bei der, weil du hast ja 2016 gesagt, da kommen wir noch vielleicht ganz kurz drauf, es war ja eine Wahl außerhalb der Reihe, aber genau. Bei der normalen Kommunalwahl noch 2014 wurde er zumindest damals schon von Uwe Kirschstein in die Stichwahl gezwungen, was ja für Forchheim auch schon eine Überraschung war.
Definitiv. Also es war 2014 schon klar, dass die Wähler so eine gewisse CSU-Müdigkeit, glaube ich, an den Tag gelegt haben. Franz Stumpf hat jetzt nichts falsch gemacht. Der hat die Stadt wirtschaftlich wirklich von einer da niederliegenden Wirtschaft auf eine florierende Wirtschaft hatte ihr verholfen. Aber er hat so ein bisschen die Bürgernähe, glaube ich, verloren. Oder die Bürger hatten zumindest das Gefühl, er selbst nicht. Er hat immer gesagt, jeden Freitag hat er Bürgersprechstunde, kann jeder zu ihm kommen. Er hat Bürgerversammlungen abgehalten. Trotzdem war da so dieses Gefühl, da muss sich was ändern. Gerade in Forchheim, das gewachsen ist schon damals durch Siemens, aber auch durch andere Firmenansiedlungen. Also Leute sind nach Forchheim geströmt, nicht nur zum Arbeiten, auch zum dort sich niederlassen. Und die haben sich nicht mehr so repräsentiert gefühlt durch diesen Forchheimer durch und durch. Der Franz Stumpf war leider verstorben inzwischen. Und da war so schon so eine Atmosphäre, es könnte was Neues kommen. Und da hat natürlich Uwe Kirstein als zugezogener Siemensianer, Doktor und so weiter und so fort gewisse Wählerschichten, auch die nicht unbedingt SPD-Wähler waren, angezogen. Und deswegen kam es zu dieser Stichwahl schon damals. Die hat Franz Stumpf gewonnen, musste aber dann leider 2015 zurücktreten, weil sich die Krebserkrankung damals schon bemerkbar gemacht hat, die er über viele Jahre hatte und mit wirklich bewundernswerter, ja, mit bewundernswerter Standhaftigkeit da ertragen hat und immer weitergemacht hat. Aber da war ein Punkt, wo er selber mal gemeint hat, wenn er nicht mehr 100% geben kann, und er hat eigentlich immer 120% gegeben, dann ist es für ihn Zeit zu sagen, jetzt, also er kann nicht auf halber Energiebahn quasi laufen, wenn, dann muss er 100% geben, ist zurückgetreten, war ein sehr bewegender Moment, ich war damals bei der Pressekonferenz. Also es gibt selten Momente, wo man als Journalist wirklich selber mit den Tränen kämpft, aber das war so einer. Und dann kam es zu diesen Wahlen 2016, die außer der Norm waren. Und da gab es natürlich einen neuen CSU-Kandidaten, das war Ulrich Schürr, junger Mann, gleich alt wie Uwe Kirstein. Und das war natürlich spannend, was passiert jetzt. Also wir haben nicht mehr alt gegen jung, was es ja auch in gewisser Weise war. Uwe Kirstein ist 42, glaube ich, genau. Sondern es war tatsächlich die Frage, wer kann mehr punkten von den Themen und von, letztendlich ist es auch eine Persönlichkeitswahl von seiner Persönlichkeit. Uwe Kirstein hat Ulrich Schürr oder Ulrich Schürr Uwe Kirstein, weiß man jetzt nicht so, in die Stichwahl gezwungen. Und daraus ist Uwe Kirstein dann als Sieger hervorgegangen.
Aber jetzt kann man ja wirklich sagen, Oberfranken und auch Forchheim sind so klassisches CSU-Land. Also ich sage mal so, alles, was unter 60%, unterhalb 60% bei der CSU ist, gilt schon fast als Niederlage. Wie konnte das gelingen einem SPD-Mann wie dem Uwe Kirstein? Du hast ihn ja ganz gut schon beschrieben. Also der ist sogar eher so als Intellektueller, nicht der Bodenständige, nicht der im Wirtshaus am Stammtisch sitzt und dort ein Reden schwingt, sondern eher derjenige, der ein bisschen mehr, glaube ich zumindest, so eher distanziert auch vielleicht rüberkommt. Und trotzdem gelingt es ihm in so einer Gegend, den Oberbürgermeistersessel zu erobern. Das ist doch schon wirklich ungewöhnlich.
Definitiv, auch wenn er selber damals gesagt hat, das sei jetzt nicht so die große Überraschung, er hätte durchaus damit gerechnet. Also wir als Journalisten haben nicht wirklich damit gerechnet. Also möglich ist immer vieles, ne? Aber dass es dann tatsächlich geschafft hat, war schon außergewöhnlich, aber hängt auch damit zusammen, dass Herr Schürr, sein Herausforderer, war jetzt auch nicht der Charismatiker, ist Rechtsanwalt von Beruf, also auch eher ein nüchternerer Typ. Und er hatte natürlich die Schwierigkeit, einerseits wollte er ein bisschen Abstand gewinnen zu Franz Stumpf, ne? Er musste ja irgendwie sagen, er macht's doch anders, aber er kann auch Franz Stumpf jetzt nicht, sage ich jetzt mal, ans Bein pinkeln. Also war eine schwierige Position auch für ihn, da seinen Weg zu finden. Und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass Forchheim sich einfach gerade in einem Wandel befindet. Das sind nicht mehr nur die Ureinwohner, 20. Generation. Da sind halt auch viele Neue da und die haben nicht mehr unbedingt die Personenbindung. Die haben auch mit Franz Stumpf jetzt nicht unbedingt schon was anfangen können und dann mit Ulrich Schürr auch nicht viel mehr. Also da war eine Pattsituation. Ne? Und da hat Uwe Kirstein auch vielleicht, weil er bei manchen Themen gegen die Mehrheit gestimmt hat, zum Beispiel ist er gegen die Ostspange, eine Umfahrung, und gegen ein Baugebiet war er damals in Reuth, ein sehr umstrittenes, da hat es auch eine Bürgerinitiative gegeben. Er hat sich da klar dagegen positioniert. Das hat glaube ich, manche Wähler hat ihn auch imponiert. Da ist jemand, der sagt nicht immer nur Ja und Amen.
Und jetzt ist er aber 3 Jahre im Amt und hat keine Mehrheit im Stadtrat. Das ist jetzt in der Kommunalpolitik nicht ganz unüblich, weil ja, wie du hast vorhin gesagt, naja, Bürgermeister oder Oberbürgermeisterwahl ist eine Persönlichkeitswahl. Das heißt, es gibt schon mehr Bürgermeister und Oberbürgermeister hier in ganz Bayern, die müssen halt gucken, wie sie sich da durchlavieren. Wobei man ja auch in der Kommunalpolitik sagt, eigentlich ist der Stadtrat versucht zusammenzuhalten, weil es geht ja um die Kommune, es geht um die Heimatstadt, man ist da sehr nahe dran. Wie haben sich denn jetzt dann solche Dinge entwickelt, wie diese Ostspange, solche Neubaugebiete? Konnte er dann solche Dinge durchsetzen? Konnte er sich durchsetzen oder kann er Mehrheiten finden oder ist das jetzt ein ewiger Kampf?
Schwierig und ich würde jetzt sagen, ewiger Kampf. Eigentlich ist es krass. Also ich bin ja jetzt seit inzwischen dann 14, 15 Jahren in Forchheim, kannte eben sehr lange die Ära Stumpf. Ein Vorwurf damals war ja, dass Franz Stumpf in Hinterzimmern schon mal Mehrheiten ausmacht und es so ein bisschen an Transparenz fehlt. Das war nicht nur ein, das war ein großer Vorwurf. Aber wenn man das jetzt rückblickend betrachtet, war das ja geradezu von Harmonie geprägt. Was dann passiert ist, nachdem Uwe Köstein quasi Oberbürgermeister geworden ist. Er hatte erstmal diesen riesen Rucksack, kennt sich nicht aus, ist kein Jurist, Verwaltung hat er vorher auch nicht viel mit zu tun gehabt. Aber was ihm wirklich schwer gefallen ist und vielleicht auch dem Stadtrat, beiden zusammenzufinden. Also es ist genau das Gegenteil passiert und ich glaube, es war rückblickend das große Thema Rathaussanierung. Wir haben ein sehr altes Rathaus, ehrwürdiges Rathaus.
Ist auch
es ist quasi
touristisch,
touristisch attraktiv, das Symbol, ja, das Symbol der Stadt, für Forchheim, der Rathausplatz zentral. Und es war schon zu Franz Stumpf Zeiten klar, es muss saniert werden, sonst fällt einem die Decke auf den Kopf irgendwann. Auch unschön. Und dann war, und es wurden schon die Weichen gestellt, wurden schon Planungsaufträge verteilt und so weiter. Und dann kam Uwe Kirstein und hat, manche sagen Planungsstopp, hat jedenfalls erstmal einen Pflock reingehauen und hat gesagt, so jetzt erstmal nicht weiter. Seine Argumentation war, das ist alles nicht vom Stadtrat entschieden worden. Nicht demokratisch entschieden worden. Erstens mal, was passiert mit dem Rathaus nach der Sanierung, also ein Nutzungskonzept und auch diese ganzen Planungsvergaben seien auch nicht dediziert vom Stadtrat entschieden worden. Und solange das nicht sei, können wir jetzt nicht weitermachen. Man müsse neu ausschreiben, europaweit eventuell, also nicht nur eventuell, europaweit ausschreiben. Und man müsse vor allem ein Nutzungskonzept haben, weil sonst gehen die Fördermittel verloren. Oder kommen gar nicht. Das war seine Argumentation und das hat das war ein Riesenknall, den es da gegeben hat. Es gab eine Sondersitzung, bei der war ich damals und also das hatte ich noch nie erlebt, dass es derart emotional zugeht. Also von allen Seiten. Das war von Seiten des Oberbürgermeisters, von Seiten der Stadträte, aber auch von Seiten der Planer, der Architekturbüros, die waren alle da. Und da ging's rund. Und seitdem findet man bei diesem Thema nicht mehr wirklich zueinander. Natürlich geht's weiter. Es wurde ein Nutzungskonzept auch jetzt generiert. Das wird ein Haus der Begegnung. Der Oberbürgermeister wird dann nur noch ein Zimmer haben, um vielleicht Hochzeiten oder Eintrag ins Goldene Buch oder so zu veranstalten. Und ansonsten ein Biererlebnismuseum soll rein, ein Veranstaltungsraum, also verschiedene Nutzungen. Das ist alles schon quasi in trockenen Tüchern, was man machen möchte. Aber der Stadtrat hat sich dann gemeldet und hat gesagt, das halten wir nicht für richtig, wie das damals gelaufen ist. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat dann gesagt, er will das genau geprüft haben, hat einen der Stadträte, der auch Architekt ist, der Sebastian Körper von der FDP, beauftragt, die Bücher und die Akten zu kontrollieren. Und Herr Körber ist zu dem Schluss gekommen, da ist einiges nicht sauber gelaufen. Da geht es auch um Beratung vom Rechtsanwalt für knapp 150.000 Euro. Ist das zu viel? Das ist nicht genehmigt gewesen vom Stadtrat. Darf Uwe Kirstein das ohne Genehmigung quasi unterschreiben, dass dieser Vertrag da zustande gekommen ist oder die Verträge? Also das ist alles noch nicht ausgestanden und derweil steht dieses Rathaus mit so Holzpflöcken gestützt in der Gegend rum und wartet darauf, irgendwann mal saniert zu werden.
Es hat ja ein paar Jahrhunderte überlebt vielleicht.
Es wird jetzt nicht gleich zusammenbrechen, aber es ist natürlich schon, es ist ein Stillstand, der nicht so sein muss, aber der so ein bisschen symbolisiert, wie sich also ein großer Teil des Stadtrates und der Oberbürgermeister ein bisschen blockieren einfach.
Und wird das auch ein Thema sein, was jetzt den nächsten Kommunalwahlkampf bestimmen wird?
Definitiv. Denn also es ist für Uwe Kirstein auch nicht leichter geworden. Mehrere SPD-Stadträte sind ihm abhanden gekommen. Das ist in Forchheim, SPD immanent, dass da jetzt kein Einheitsblock ist, der unterstützend wirkt, sondern es sind Individuen, die jeder eine eigene Meinung haben. Da geht es auch um Generationenkonflikt, glaube ich. Aber mehrere Stadträte sind zur CSU, zu den Freien Wählern, sind einfach rausgegangen aus der SPD. Das hat es natürlich nicht leichter gemacht für ihn.
Und gibt es schon Gegenkandidaten für Uwe Kirstein?
Ja, es hat sich von der CSU der Fraktionsvorsitzende schon gemeldet, Udo Schönfelder, der ist auch schon im Wahlkampfmodus, ist ja auch in Ordnung. Und ansonsten hat sich von den Grünen erstmals jemand gemeldet, Annette Prechtl, Vorheimer Grüne Liste, eine Frau. Also von daher.
Ähnliche Konstellation wie in Nürnberg.
Ja, genau.
Zumindest bei den Aussichtsrechtskandidaten.
Und das kann schwierig werden. Also das wird jetzt richtig, richtig spannend.
Wie stehen denn die Grünen in Forchheim da? Es ist ja jetzt eigentlich eine Partei, die gerade in den Städten wirklich für Furore sorgt, die SPD weit überholt hat, zum Teil der CSU Direktmandate abspenstig macht im Landtagswahlkampf. Wie sieht es denn da in Forchheim aus? Also für den städtischen Betrachter ist es ja immer noch Fränkische Schweiz und so, weiß nicht, hinter Erlangen beginnt dann so ein bisschen die Provinz.
Das Land.
Das Land,
die Pampa.
Da gibt es halt gutes Bier und da gibt es Schäufele, aber ansonsten wird dann doch die Politik eher als eher dumpf empfunden.
So ist es aber natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Nein,
was willst du auch anderes sagen?
Nein, das sage ich mit Überzeugung. Nein, also die Vorheimer Grünen sind auch im Aufwind. Haben eben erstmals, also 2014 hat sich Annette Prechtl, das Fraktionsvorsitzende auch der Vorheimer Grünen, nicht als Oberbürgermeisterkandidatin aufstellen lassen, weil sie damals argumentiert hat, sie kriegt sowieso nicht die Mehrheiten dann, wenn sie es werden sollte, eben, also mit der Argumentation, mit der Situation, mit der dann Uwe Kirstein zurechtkommen musste. Jetzt hat sie sich aufstellen lassen. Und das ist natürlich auch ein Effekt, weil die Grünen auch Unterstützung bekommen, nicht nur immer mehr Wählerunterstützung, nicht nur in Forchheim. In Ebermannstadt ist jetzt ein neuer Ortsverband gegründet worden, der Grünen. In Eggolsheim soll sich einer jetzt bald gründen. Also da ist ein Aufwind zu spüren. Auch die Forchheimer Grüne Jugend ist jetzt ein bisschen aktiver. Das wird allerdings dann sehr kontrovers diskutiert, das ist nur ein Beispiel, aber die Vorheimer Grünen, also ein wichtiges Thema ist natürlich Innenstadt und Einzelhandel, Entwicklung, tote Innenstadt oder nicht. Und da haben die Vorheimer Grünen eine der, die Hornschuhallee, wo auch wir sitzen als Redaktion, die ist so eine Einkaufslage B, aber für den Autoverkehr frei und hat auch Parkplätze. Und es gibt die Idee, diese Straße zu schließen. Mehr Aufenthaltsqualität ist das Argument dafür. So, die Vorheimer Grüne, die Jugend, hat einen Parkplatz besetzt an einem Freitagnachmittag in der Urlaubszeit jetzt im August. Das war auch genehmigt, hat Musik gespielt und wollte halt so ein bisschen ein Statement, das wäre doch schön. Wir haben das natürlich gesehen, weil wir, unsere
direkt
Redaktion daneben ist. Wir haben das kurz aufgenommen, haben das auf Facebook gepostet, auch Print. Und der Aufschrei war enorm. Man hätte denken können, die haben sämtliche Parkplätze okkupiert und zwar über Wochen. Und das ist jetzt der Anfang vom Innenstadtsterben. Also nur, um mal zu sehen, was das für ein Aufruhr gibt. Also bei so wirklich wichtigen Themen auch. Ja. Aber die Vorheimer Grüne Jugend und damit auch die Grünen setzen da Akzente, ganz klar.
Und ist auch immer wieder die spannende Diskussion um solche heißen Themen, also gerade in den kleineren Städten, also ich komme jetzt aus einer noch kleineren Stadt mit 12.000 Einwohnern, aber ich entsinne mich an jahrzehntelangen Diskussionen um Fußgängerzone. Ja, nein, wir haben sie bis heute nicht, sondern das, was gelungen ist, ist mal die Marktplatzüberfahrt zu sperren, und selbst das ist bis heute umstritten, und ich glaube, jede Partei, die sich jetzt vor einem Kommunalwahlkampf da klar äußern würde, führt zu einer Spaltung letztendlich. Und da man ja gucken muss, irgendwo die Mehrheiten herzubekommen, habe ich manchmal den Eindruck, man eiert dann lieber mal um so ein Thema ein bisschen drumherum. Und deswegen ist ja vielleicht gar nicht schlecht, wenn zumindest die Jungen da nochmal sagen, ja, wir haben da eine klare Meinung dazu, und dann muss man sich damit auseinandersetzen. Aber haben die Grünen ernsthaft die Chance, einerseits
ja,
den Oberbürger...
Ja, ich sag gleich ja. Ja, also Oberbürgermeister.
Aber auch, lass mich
ja.
die Frage noch vollenden, aber auch eine Mehrheit im Stadtrat dann zu bekommen. Also natürlich keine absolute, aber ja. Gibt es dann mögliche Koalitions- oder Partner, wo man sagt, die könnten dann schon ganz gut miteinander?
Das wird sich weisen. Also was sich jetzt erstaunlicherweise in den vergangenen Jahren ergeben hat, ist, also wir hatten 2016 bei der Stichwahl noch die Situation, dass Lisa Badum, jetzt Bundestagsabgeordnete der Grünen, aus Forchheim ganz klar gesagt hat, wählt Uwe Kirstein. Also wenn ihr die Wahl zwischen Schürr und Kirstein habt, ganz klar, wechsel Kirstein. In den Jahren danach hat sich aber dann Koalitionen ergeben zwischen Freien Wählern, CSU und Forchheimer Grünen. Also ganz ungewöhnlich, das hätte man sich vorher überhaupt nicht denken können, dass die drei sich zusammentun, um gegen den Oberbürgermeister zu agieren oder halt ihre Vorschläge zu bringen. Insofern kann ich mir das schon vorstellen, also ich glaube nicht, dass es eine Stadtratsmehrheit in Grün geben wird, aber dass es Koalitionen, das muss ja jetzt nicht keine formelle Koalition, aber dass man sich zusammentut und dass man da gemeinsam die Stadt voranbringen kann. Und Frau Prechtl ist definitiv eine ernstzunehmende Kandidatin. Sie ist Forchheimerin, auch jung, also mein Alter, also Anfang 40. Und also ist mit den Themen vertraut, ist seit Jahren, also seit vielen Jahren im Stadtrat, ist Mutter, ist auch promoviert, also kann für alle Schichten was bieten, ne? Also für die Intellektuellen genauso wie eben für die Familien, ne? Wo sie auch aus Erfahrung sprechen kann.
Auch wenn wir jetzt so miteinander reden oder wenn ich dich so höre, ist das ja schon fast der Abgesang-Podcast für Uwe Kirstein.
Nein.
wie sind seine Chancen noch? Also ein amtierender Bürgermeister nach 3 Jahren, hat er auch was vorzuweisen? Also gibt es irgendwelche Erfolge, wo du sagst, du als wirklich kommunalpolitische Beobachterin über Jahrzehnte hin, also über eineinhalb Jahrzehnte hinweg, würdest du Dinge sehen, wo du sagst, die hat er eigentlich richtig gut gemacht, da hat er auch für Forchheim was gebracht, weil Forchheim, du hast es vorhin gesagt, Einwohnerzahl steigt, es ist ein wirtschaftlicher Aufschwung vorhanden, ihr profitiert von den Healthineers, glaube ich, in
Siemens
auf jeden Fall.
Ja.
Dann gibt es ja auch andere Wirtschaftszweige, die dort wachsen, und es war ja früher ein klassischer Industriestandort, der
Textil
wirklich Umbrüche erlebt
also,
hat, also den Niedergang, und jetzt eigentlich sich so neu aufstellt oder aufgestellt hat.
Genau, also ich denke, diesen Umschwung von der wirklich schwächelnden Industrie zum florierenden Wirtschaftsstandort, das hat Franz Stumpf geschafft in seinen Jahrzehnten des Wirkens. Aber Uwe Kirstein hat es schon weitergeführt. Also wir hatten ein schwieriges Thema, das er zu Ende bringen musste. Klinikfusion Forchheim-Ebermannstadt. Also Forchheim ein florierendes Klinikum, aber Ebermannstadt nicht ganz so. Sind jetzt fusioniert, um eine starke Kraft zu bilden im Gesundheitswesen. Er hat es zum Ende gebracht. Wir haben die Sportvereinigung Jahn Forchheim ja mit einem großen Gelände, die umziehen wollten, ein Filetstück, jetzt nicht Innenstadt, aber Innenstadt nah, das jetzt wohnbebaut werden soll. Und die Verhandlungen zwischen Investor, Stadt und Sportverein, das war ein langes, langes Hin und Her, sehr kompliziert. Er hat es schlussendlich zu einem guten Ende gebracht. Kann man immer noch diskutieren, hätte er es schneller machen können oder nicht. Er hat also der Wirtschaft doch verholfen, weiter zu florieren. Also da hat er schon einiges. Er hat den Einzelhandel versucht zu stärken, indem er mit Elena Büttner jemanden in die Verwaltung geholt hat, der sich auch darum kümmert. Es gab zwischenzeitlich 2 Handelsvereine, die Innenstädte einmal und die alte Werbegemeinschaft, die sind jetzt wieder zusammen in eine ganz neue, heißt Heimvorteil. Auch das hat er geschafft, diese zwei gegensätzlichen Vereinigungen wieder zu fusionieren, damit sie mit einer Kraft nach vorne gehen. Also da hat er schon einiges geschafft. Wahrscheinlich würde er jetzt noch andere Sachen aufzählen, die mir jetzt gerade nicht präsent sind. Es wird spannend. Also für mich wird es die spannende Frage sein, wenn man jetzt nur die reine Stadtratsarbeit sieht, ist es schon erstaunlich, dass es inzwischen einen Großteil des Stadtrats gibt, der wirklich gegen die Verwaltung, naja, nicht die Verwaltung, aber gegen den Oberbürgermeister steht oder oft steht. Da hätte man jetzt den Eindruck, das kann nichts mehr werden. Aber der Stadtrat ist nicht die Wähler. Was sehen die Wähler? Und das wird das Spannende sein. Sehen die Wähler die Erfolge oder sehen die Wähler auch, dass Herr Kirstein es nicht immer schafft, also er ist kein Menschenfänger. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit. Er sagt es selber. Er ist nun mal derjenige, der nur auf 0 und 1 schaut.
Der Informatiker.
Der Informatiker. Das ist mitunter schwierig, glaube ich, wenn man Bürger vor sich hat, die emotional in irgendeiner Sache involviert sind und man dann ganz nüchtern sagt, ja, das ist jetzt 0 oder das ist 1. Also ich glaube, da macht er sich nicht nur Freunde, aber wie sieht das quasi die Mehrheit der Wähler? Das wage ich noch nicht zu bezweifeln, ich bezweifle gar nichts, ich mag es noch nicht zu sagen. Und man darf nicht vergessen, Udo Schönfelder, der CSU-Kandidat, ist ja auch ein alteingesessener Forchheimer, schon viele politische Ämter gehabt und sehr aktiv, also sehr, sehr aktiv, sehr fleißig in vielen Vereinen. Also das wird richtig spannend und es könnte noch ein weiterer kommen.
Wollte ich genau jetzt gerade sagen, wir sind ja in einem, naja, ich will nicht sagen Kernland, aber es ist ja auch ein Land der Freien Wähler, weil der Umweltminister kommt aus, der bayerische Umweltminister kommt aus eurem
Land. Wobei von den Freien Wählern kommt keiner.
Kommt keiner?
Nein, die haben sich schon, glaube ich, relativ deutlich dafür ausgesprochen, dass sie jetzt keinen aufstellen.
Haben die sich dann für einen Kandidaten
raus? Nein, also noch nicht offiziell.
Okay.
Die FDP wird auch keinen Kandidaten stellen. Es könnte noch ein ganz Unabhängiger kommen, der auch das vergangene Mal schon dabei war. Klaus Backer, der Leiter des Ordnungsamtes. Der quasi so ein bisschen als Außenseiter kam, aber doch ja auch einige Stimmen. Und es könnten dann vielleicht entscheidende Stimmen von dem einen oder dem anderen sein, die dann fehlen. Also der will sich nach der Sommerpause entscheiden.
Die jetzt ja kurz bevor, also das können wir jetzt noch abwarten,
genau.
Das sind noch 14 Tage, dann ist die Sommerpause rum, mehr oder weniger, aber die kann man ja sich auch ein bisschen selbst definieren. Also Forchheim scheint extrem spannend zu werden, wir müssen ein Auge auf Forchheim weiterhin haben, auch hier im Podcast, du wirst es sowieso haben,
ja,
Kraftamtes. Ja, aber ansonsten, über was müssen wir noch reden in Forchheim? Wir müssen über das Annafest reden, oder?
Ja, da kann man natürlich nur positiv reden. Du warst ja auch schon öfters auf dem Annafest.
Ja, ja, genau. Also ihr habt ja live getickert. Wir waren dieses Jahr das zweite Mal mit unserer Online-Redaktion unter anderem dort, nachdem letztes Jahr das den Kolleginnen und Kollegen so gut gefallen hat, dass sie gesagt haben, da müssen sie wieder hin.
Kann ich gut verstehen.
Ja, manche fahren schon, also die haben frei, nicht während ihrer Dienstzeit natürlich, sondern die nehmen sich den Tag frei, fahren dann schon um 11 Uhr dahin und
Manche nehmen Urlaub.
Ja,
die ganze Woche.
Ich verstehe aber auch, warum. Ja, ich glaube, Georg Körfgen,
mein Vorgänger hat dieses Jahr Urlaub sich genommen.
Und ich glaube, er war sehr häufig.
Ja, ich habe auch von anderen Kollegen noch erfahren, jetzt nicht aus der Forchheimer Redaktion, da ist meist Urlaubsverbot während des Annafest.
Verständlicherweise. Genau. Ihr habt super Arbeit auch geleistet online. Also echt ganz klasse. Junges Team hast du ja auch.
Definitiv, ja. Ich bin da schon fast die Älteste.
Ah, naja, das stimmt nicht ganz,
das stimmt nicht, nein.
Aber du hast eine junge Truppe, die da gut mitzieht, die das auch mit Freude machen.
Die es faszinierend macht, auch faszinierend schnell. Ich versuche da immer mitzuhalten mit all diesen Online-Geschichten, die da wirklich top sind, auch wissen, wie können wir unsere Leser einerseits, unsere User andererseits, sind ja letztendlich auch Leser, aber auf einem anderen Kanal, da gut bedienen, dass jeder die Info hat, die er auch haben will und braucht. Der eine ein bisschen persönlicher, das andere ein bisschen mehr ins Nachrichtliche gehend. Aber da bin ich echt immer wieder beeindruckt von den jungen Kollegen und aber auch von den älteren, wenn man es überhaupt so sagen darf, Kollegen, die ein bisschen älter sind als ich. Wir sind da insgesamt ein Team, wo ich sehr, sehr froh bin, dass die Mischung so gut ist.
Du als Nürnbergerin musst aber natürlich jetzt noch sagen, was unterscheidet oder was macht das anders?
Ich dachte, ich muss sagen, was das Volksfest für mich
Nein. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Ja. Es wird schwieriger,
das wird schwieriger. Die Frage, dann müsste ich sagen, dass das Annafest schöner ist.
Ja genau, aber ich frage aber trotzdem schwieriger, weil du als Nürnbergerin blickst nach Erlangen und blickst nach Forchheim.
Eindeutig Forchheim. Forchheim. Also tatsächlich war ich erst einmal in meinem Leben auf dem Berg. Mhm. Und die Erlanger Kollegen mögen es mir jetzt verzeihen, das reicht für mich auch. Also ich finde das Annafest tatsächlich, bin jetzt kein geborener Volksfestgänger, aber das Annafest hat eine ganz tolle Atmosphäre im Wald, mit den Kellern, mit diesen ganzen normalen Fahrgeschäften, aber die eben an einem ungewöhnlichen Ort sind für ein Volksfest. Eben nicht auf der Betonwiese sozusagen. Das ist jetzt in Erlangen auch nicht so, aber in Forchheim ist es schon nochmal spezieller. Und das mag bei den Erlangen-Kollegen auch sein, aber das Schöne ist ja auch, du triffst dauernd Leute, dann gehst du ein bisschen weiter und du hast deine ruhigen Ecken und du hast auch deine lauten Ecken und für jeden ist was dabei. Das ist wunderbar.
Die Forchheimer sagen ja, glaube ich, man soll gar nicht so viel Werbung fürs Annafest machen, weil sonst kommen alle die, denen es jetzt dann beim Berg vielleicht zu voll ist oder die sagen, boah, das ist ja ganz was Uriges, da müssen wir hin. Die wollen die ja gar nicht.
Ich glaube, wir sind ein bisschen zwiegespalten. Einerseits wollen wir natürlich schon, dass alle das Annafest toll finden und hingehen und andererseits wollen wir aber nicht, dass es zu viele sind. Also ich glaube, das kriegen wir nicht zusammen, diese zwei Wünsche.
Also ich fand es beim letzten Mal, obwohl bestes Wetter war, es war noch okay, also genau. Es ist noch nicht überfüllt. Und wie du sagst, was wirklich schön ist, es gibt die ruhigeren Ecken und es gibt so richtig Remi-Demi-Ecken und jeder kann sich's raussuchen, wo er sich wohler fühlt. Also insofern können wir eine klare Empfehlung aussprechen und jetzt muss ich noch auf eine weitere Geschichte zu sprechen kommen. Du hast ja auch den Lokalsport in Forchheim über Jahre hinweg gemacht.
Das vertretungsweise.
Vertretungsweise, genau. Ja, aber du bist sozusagen eine sportaffine Kollegin, jawohl, was wiederum bedeutet, ich kann dich jetzt auch fragen zum ersten FC Nürnberg.
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich bin Clubfan, aber passiv und zwar qua Geburt, aber nicht
kann man das
qua
leben?
Phantom. Ich bin quasi Clubfan, weil ich in Nürnberg geboren bin und in meiner Familie halt man dann Clubfan ist und deswegen auch mitleidet und sich mitfreut, aber mehr leidet als Grund zur Freude hat. Aber ich komme aus der Leichtathletik.
Okay, welche?
Beim LAC Quelle Fürth München.
Oh. Okay. Genau. Also so richtig
als
leistungsmäßig, als Nürnberger.
Nein, nicht leistungsmäßig, also dafür hat mir das Talent gefehlt, aber mein Vater war dort Trainer und auch im Vorstand und hat die Leichtathletik-Sparte mitgegründet damals und da war das quasi, also war auch keine Frage von Wollen und Können, sondern von ist so, aber das habe ich nie bereut. Okay. Also mein Bruder und ich, wir waren, seit wir quasi in irgendeine C, D-Jugend, D-Schüler integriert werden konnten, waren wir in der Leichtathletik.
Und also das breit ganz, aufgestellt. Ganz, also
genau. Also am Schluss habe ich Mittelstrecke gemacht, aber jetzt auch ohne größere Erfolge.
Erfolge hast du an anderer Stelle auf jeden Fall. Also du bist einer der Hidden Champions auch noch. Also das muss man jetzt hier sagen, auch wenn du das immer nicht gerne hörst. Ja. Also preisgekrönt dieses Jahr vom Medium Magazin als eine der Hidden Champions. Und ich glaube, alle, die uns jetzt zugehört haben, werden bestätigen können, dass dieser Preis zu Recht an dich vergeben wurde. Also,
alle, die uns zuhören würden, wenn sie mich sehen, können jetzt sehen, dass ich rot werde.
Das darfst du ruhig ein bisschen rot werden, aber du hast es wirklich verdient, weil ich glaube, man merkt, dass du dich wirklich auch in dem Metier in Forchheim nicht bloß eingearbeitet hast, sondern das auch mit sehr viel Leidenschaft vertrittst, dass du das gerne magst. Und trotzdem muss ich dich fragen, wer wird der nächste Oberbürgermeister in Forchheim?
Das kann ich nicht beantworten, tatsächlich. Also ich weiß es wirklich nicht und ich liege außerdem immer falsch. Also
das heißt, es würde, wenn du jetzt sagst, der Uwe Köstein gewinnt, dann wäre das schon mal schlecht für ihn. Weil
ja, dann würde der arme Uwe Köstein dann, genau.
So lassen wir es offen und ja, wir bleiben dabei. Wir gucken weiterhin auf Forchheim.
Gerne.
Du wirst uns sofort informieren, wenn sich Neues tut. Und du wirst sicherlich nicht das letzte Mal hier im Podcast gewesen sein. Mich freut's, dass du dich sehr spontan, muss ich auch sagen, du hast nämlich heute auch schon Urlaub. Und bist trotzdem noch hergekommen. Also wir haben auch noch Außenkonferenz gleich im Anschluss. Das heißt, die Außenredaktionsleiter kommen zusammen. Und das zeigt auch, wie eifrig du deinen, oder wie ernst du deinen Job nimmst. Also ja, einerseits den Podcast mit mir und dann jetzt auch noch eine Konferenz, die du mit abwickelst. Ja, ich sage nochmal vielen Dank.
Ja, danke schön. Und ich habe jetzt gemerkt, das ist das erste Mal Podcast. Ich sterbe nicht dabei. Das ist ja schon mal eine gute Erkenntnis. Und ich glaube, ich hätte noch 20 andere Themen gehabt, die für Vorhaben wichtig sind.
Wir sind es halt doch noch nicht ganz fertig, weil das muss man den Lesern schon noch sagen, den Zuhörern nicht Lesern, weil Beke Meisch ist mit einem Stapel Papier hereingekommen. Ich habe gesagt, was ist mit dir los? Wie hast du dich denn vorbereitet? Ja, sie hat da mal alles rausgelassen, was jetzt wichtig ist in Forchheim. Und ich habe mir gedacht, okay, dann werden wir eine 4-8-Stunden-Sendung heute machen.
Das stimmt. Wenn ich es mir so ansehe, haben wir ein Viertel davon geschafft. Aber gut, ich kann ja noch mal kommen.
Genau, damit ist klar, Beke Meisch kommt wieder. Darauf freuen wir uns. Wir wünschen euch noch eine wunderbare, schöne Restwoche. Fußballfreies Wochenende, das kann ich jetzt auch nochmal an der Stelle sagen. Also du hättest gar
keinen Tipp. Kann mich nochmal einarbeiten in die Fußballatmosphäre.
In diesem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.